Okay, sagen wir mal. So, ihr Lieben, ich begrüße euch wieder alle ganz herzlich hier zum Gottesdienst in Steffenberg im Bürgerhaus. Und ich begrüße natürlich alle ganz, ganz herzlich hier im Ermutigungskanal. Wir haben heute den 15.11.2023 und heute kommt der Abschluss der Endzeitserie. Teil 7, und zwar mit dem Thema und der Überschrift „Das Endgericht, neuer Himmel und neue Erde“. Und ihr Lieben, jetzt sind wir so ein Teil nach dem anderen durchgegangen, wie die Endzeit verläuft. Und ich bin so dankbar für die Rückmeldungen. Also es gibt so viele Rückmeldungen, die sagen: „Menne, zum ersten Mal verstehe ich die Endzeit, die verschiedenen Themen. Und dass das einfach wirklich kindlich weitergegeben wird“. Und ich bin einfach begeistert, ja, über die ganzen Rückmeldungen. Und jetzt schauen wir uns heute, ich sag mal so, das ist jetzt der Abschluss, aber der absolute Höhepunkt dieser Serie. Und zwar geht es eben um den neuen Himmel und die neue Erde. Und ich bin davon überzeugt, ihr Lieben, wenn ich euch heute biblisch aufzeige, was den neuen Himmel und die neue Erde betrifft, es wird neu sein für dich. Ich behaupte, dass der Großteil der Christen nicht weiß, was auf uns zukommt mit dem neuen Himmel und der neuen Erde. Also dürft ihr gespannt sein. Bevor ich jetzt hier starte, möchte ich noch was weitergeben. Es kommen ja immer neue Leute dazu im Ermutigungskanal, die sich diese Predigten anhören, und die Abonnentenzahl gerade in den letzten Wochen ist gestiegen. Wir sind jetzt auf über 2000 Abonnenten innerhalb von etwas über 3 Jahren, die es den Kanal gibt, und das ist gewaltig. Aber wisst ihr was? Es geht nicht um Zahlen. Es geht darum, dass viele Anteil nehmen und dass ich zu vielen Kontakt habe. Die wollen denn wissen, so Hintergründe: „Ja, Menne, wie ist denn der Kanal entstanden? Wie ist denn die Arche entstanden?" Die haben so Hintergrundfragen. Und dann habe ich überlegt, ich werde jetzt Folgendes tun. Nächste Woche, jetzt kommt ein Sonntag, den 19.11., werde ich eine Predigt weitergeben zu Hause in meinem Büro, und dann werde ich nochmal mein Zeugnis weitergeben, sodass alle, die Fragen haben zu meiner Person, zu der Arche, zu dem Ermutigungskanal, dass sie sich das komprimiert ansehen können. Und wenn Leute fragen: „Ja, sag mal, ich habe da Fragen zu dem Männer und Arche und Ermutigungskanal und so“, dass man sagen kann: „Schau, Video, Predigt, 19.11., Zeugnis vom Männer“. Und das gebe ich am Sonntag weiter. Und wenn dich das interessiert, dann werde ich, denke ich, Sonntag im Laufe des Morgens die Predigt aufgenommen haben, beziehungsweise mein Zeugnis. Und dann könnt ihr euch das am Sonntag dann ansehen. So, und jetzt kommen wir zu Teil 7, und ich bete und danke dir, Herr Jesus, dass du hier bist. Ich danke dir so, dass du alles führst. Ich danke dir, Herr Jesus, dass es nur auf dich ankommt. Du hast das alles geschaffen. Du hast das alles ins Leben gerufen. Es ist deine Arche, und das ist so schön zu wissen, Herr, dass wir das einfach nicht bringen müssen. Wir müssen die Leistung nicht bringen, sondern alles, Herr, bist du. Und so bitte ich dich, dass du jetzt hier auch diesen siebten Teil, dass du ihn segnest, dass du mich einfach nur als brauchbares Werkzeug nutzt und dass sein Geist fließt und dass die Menschen, die die Predigt hören, angerührt werden und eine lebendige Entscheidung für dich treffen. Ja. Und so gebe ich dir nun die Zeit und bete das in Jesu kostbaren Namen. Amen. Wir gehen jetzt nochmal die Teile kurz durch. In Teil 1, da habe ich überschrieben das Thema, was du unbedingt wissen musst. Und das Entscheidende überhaupt, ja, in diesem Leben und auch was die Endzeit betrifft, was die Bibel betrifft und alles das, was du hörst. Das Entscheidende ist, dass du und vertraust Jesus Christus und glaubst ihm. Und lebst mit ihm und dann wird er alles führen. Das ist erstmal das Entscheidende. Der Teil 2, da ging es darum, die Zeichen, bis Jesus wiederkommt. Und ich höre immer wieder von Christen, ach Männer, Endzeit und die Zeichen, ja, das hatten wir doch schon alles immer. Und das stimmt einfach nicht. Also, die Wissenschaftler sagen, es ist nicht nachzuvollziehen und wissenschaftlich vollkommen unmöglich, dass Israel ja verstreut wurde in der ganzen Welt und 1948 zum eigenen Staat wurde. Ja, das ist ein Wunder. Das sagen säkuläre, weltliche Wissenschaftler. Das kann menschlich rational nicht erklärt werden. Und die Digitalisierung, dass wir heute, wenn die Politik entscheidet, ja, das Bargeld verschwindet und es gibt nur noch digitales Geld, ja, von der Zentralbank, und man im Prinzip dann die totale Kontrolle hat, das gab es vor 30 Jahren nicht. Da kann man doch nicht herkommen und kann sagen, ja, meine, gab es doch schon immer. Nein, das ist alles vollkommen neu. Und Israel, 1948 eigener Staat, das war vor 75 Jahren. In der Bibel heißt es, ja, also das Leben währt 70, 80 Jahre. Das ist jetzt in unserer Generation entstanden. Und das müssen wir doch aufnehmen, ja, was hier in unserer Zeit passiert. In Teil 3 ging es um die Entrückung, was geschieht, wenn Jesus wiederkommt. Und da geht es darum, das ist ganz wichtig, Jesus Christus kommt wieder in den Wolken und man sieht ihn nicht. Und dann werden die Menschen, die Christen, die an Jesus glauben, entrückt und bekommen einen neuen Körper, auch die in den Gräbern sind, bekommen einen neuen Körper und dann geht's mit Jesus in den Himmel. Amen. Ja, das ist die Perspektive und das ist das erste Kommen von Jesus. Und dann kommt Teil 4, das Preisgericht im Himmel. Dann sind alle, die jemals lebten, die sind im Himmel mit Jesus zusammen und dann kommt das Preisgericht, dann wirst du dafür belohnt, was du aus Liebe zu Jesus Christus in diesem Leben getan hast. In der Bibel heißt es ja, sammelt Schätze im Himmel. Und das ist genau so gemeint. Und Jesus kommt zu dir und sagt im Himmel, guck mal, da durfte ich durch dich wirken und da hast du aus Liebe zu mir dies und jenes getan und hier ist dein Preis. Da geht's im Preisgericht nicht darum, dass man irgendwie und wird aus dem Himmel geworfen und wie auch immer und schaut sich die Sünde an, sondern es geht tatsächlich um den Preis und das ist eine Freude. Dieses Preisgericht und die Christen, die kommen aber nicht ins Gericht, weil Jesus Christus das Gericht auf Golgatha auf sich genommen hat. Und da war jetzt diese Entrückung, wir sind im Himmel und dann gibt's unten auf der Erde Chaos ohne Ende, weil plötzlich Millionen Christen von heute auf morgen, von einer Sekunde zur anderen weg sind. Und dann haben wir uns in Teil 5 diese große Trübsalzeit angesehen, in dem die Christen weg sind, es ist Chaos, da kommen die Gerichte Gottes, indem es vermehrt Naturkatastrophen gibt, Seuchen, Kriege, also eine ganz massive Zeit. Und dass die Trübsalzeit dauert 7 Jahre und das geschieht alles mit einer riesen Dynamik und Drangsal in den ersten 3,5 Jahren und nach 3,5 Jahren steht der Antichrist auf, zeigt sich und Satan gibt diesem Antichristen eine Vollmacht wie bei keinem anderen Menschen, wie er es noch nie gegeben hat. Und dann ist da noch der falsche Prophet, der durch die Welt geht und sagt, betet diesen Antichristen an, weil Satan nur eins will, er will die Anbetung haben, er will Gott sein. Und nach diesen 7 Jahren kommt Jesus Christus das zweite Mal und dann sichtbar für alle. Und dann schreitet er ein, nach dieser Trübsalzeit. Dann kommt er, ist auf dem Ölberg und wisst ihr was? Und seine Gemeinde, du und ich, die wir zu Jesus gehören, ja, und die wir denn bei ihm sind im Himmel, wir sind dabei. Wir kommen mit. Jesus lässt uns nie mehr alleine. Es wird eine Hochzeit des Lammes mit der Braut geben im Himmel, steht in der Bibel. Das gibt ein Riesenfest. Wir bleiben bei Jesus und wir kommen mit ihm auf die Erde. Und dann handelt Jesus Christus, dann ist die Zeit gekommen. Und dann kommt der Antichrist und der falsche Prophet, ja, die werden in Feuersee geworfen und Satan für 1000 Jahre gebunden. Und in dieser Zeit, ihr Lieben, in dieser Trübsalzeit, wenn man diesen falschen Propheten beziehungsweise diesen Antichristen nicht anbetet, ja, wo Satan dahinter steht, dann werden diejenigen, die sich dann noch für Jesus entscheiden, und man kann sich in der Trübsalzeit noch für Jesus entscheiden, die werden leiden ohne Ende, die werden geköpft, die werden gequält. Das wird alles ganz, ganz schlimm. Und in dieser Zeit kommen aber immer mehr Juden auch zum Glauben und gehen denn mit in das 1000-jährige Reich. Und im 1000-jährigen Reich gibt es fast ausschließlich Christen, weil der Antichrist und der falsche Prophet im Feuersee sind und Satan für 1000 Jahre gebunden ist. Und ich habe dann in der letzten Predigt vorgelesen, dass Israel zum Schluss errettet wird. Und zu dem, was ich da vorgelesen habe in Römer 11, hat mir jemand eine WhatsApp geschickt. Und die werde ich euch jetzt vorlesen. Und die kommt von der 93-jährigen Ruth aus Südafrika in Kapstadt. Jetzt hört mal, was die Ruth mir schreibt. Guten Morgen, lieber Männer. Heute habe ich etwas auf dem Herzen, was deine Predigtreihe 6. Teil anbelangt. Ich genieße deine Predigten sehr und studiere sie auch wirklich mit ganzem Herzen. Doch was mir bei dieser Predigt gleich aufgefallen war, an der Stelle circa 9 Minuten 55, dass du dich dort versprochen hast. Es muss dort doch nicht Juden, sondern Heiden heißen. Und jetzt pass auf, was sie meint. Ich lese das jetzt hier kurz vor. Römer 11, Vers 25. Da steht, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzeit der Heiden eingegangen ist. Und ich habe einen Wortdreher gehabt und habe weitergegeben, bis die Vollzeit der Juden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Also die Ruth, ja, die guckt sich das genau an und verfolgt das und ihr fällt auf, Männer, du hast da das Wort falsch gesagt. Anstatt Heiden hast du Juden gesagt. Ich liebe es. Und deshalb gebe ich das weiter. Ja, wir sollen immer gut prüfen, ja. Und das ist natürlich jetzt nicht absichtlich geschehen, ja. Ich habe es ja selber nicht wahrgenommen. Und Ruth, ich finde es fantastisch. Und ich danke dir dafür und ich habe das jetzt hier korrigiert und ich sende ganz herzliche Grüße vom Hinterland nach Kapstadt. Ja, Lieben, das ist mir wichtig, solche Dinge auch weiterzugeben. So, und jetzt waren wir beim tausendjährigen Friedensreich. Ja, und jetzt ist Satan für 1000 Jahre gebunden. Und der Antichrist und der falsche Prophet sind schon im Feuersee. Und jetzt kommt das Endgericht und Satan wird nochmal freigegeben. Und da steigen wir jetzt ein. Und ich lese Offenbarung 20, die Verse 7 bis 10. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und jetzt hör mal. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, also Jerusalem. Da kommt Satan und schafft es tatsächlich wieder, Menschen zu verführen. Und dann will er Krieg führen gegen Gott und umringt, ne, das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und jetzt pass auf, was Gott damit macht. Nur ein Sätzchen. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Das war's. Kein Kampf mehr. Jetzt ist Schluss. Und es ist so wichtig, ihr Lieben, dass wir diese Sachen hier kennen, was hier passieren wird. Und jetzt sind diese ganzen Menschen, die mit Satan jetzt hier kämpfen wollten, ja, die sind jetzt alle tot. Und jetzt geht's weiter, Vers 11. Und ich sah einen großen weisen, nee, Moment. Jetzt geht's noch mit Vers 10 erst weiter, ja? Also, und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet, und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist der Abschluss. Da ist endgültig Schluss. So, und jetzt kommt das große Gericht, ihr Lieben, dieses Endgericht. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir realisieren, was hier passiert. Ich höre so oft, dass Menschen sagen, ach Männer, ja, ich bin jetzt da tot und das war's. Ihr werdet alle, wenn ihr nicht an Jesus Christus glaubt, vor diesem großen weißen Thron stehen und gerichtet. Und alle, die zu Jesus Christus gehören, sind im Buch des Lebens und da findet kein Gericht statt. Und dann höre ich immer wieder, dass Menschen sagen, ich lasse mich verbrennen und dann kriegt mich dieser Gott nicht. Und dann höre ich Menschen, die sagen, weißt du was, ich lasse mich nicht nur verbrennen, sondern ich mache eine Meerbestattung, so eine Seebestattung, ja, und dann sollen sie mich da mitnehmen und dann wird die Asche verstreut auf dem Meer und dann wird er mich nie kriegen. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihm waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinem Werk. Ihr Lieben, das ist die Wahrheit. Und dann höre ich immer wieder Menschen, die sagen, pass auf, Männer, also wenn ich vor Gott stehe, ich bin nicht schlecht. Ich habe das die letzten Wochen gerade gehört. Dass Menschen sagten, ich bin doch kein schlechter Mensch. Ich tue viel Gutes. Also wenn ich vor Gott stehe, der kann mich doch nicht in die Hölle schicken. Ich tue doch keinem was. Ich habe doch noch nie einen umgebracht. Ihr Lieben, es geht nicht darum. Es geht nur um eins. Und die größte Sünde ist Unglaube. Jesus ablehnen, das ist die größte Sünde, die es gibt. Und wenn du Jesus Christus nicht angenommen hast, da wird nicht abgewogen hier so eine Waage, ja? Das sind die ganzen tollen Sachen, die ich gemacht habe, das sind die Sünden, die ich begangen habe und irgendwie die tollen Sachen, die ich im Leben gebracht habe, die überwiegen und deshalb nimmt mich Gott. Es geht nicht um Leistung, es geht nicht um Taten, es geht nur um eins. Hast du Jesus Christus dein Leben gegeben oder eben nicht? Und wisst ihr was? Ich habe den Eindruck gehabt bei der Ausarbeitung, dass ich genau jetzt das anbiete. Wenn du das hörst und du hast Angst und du bekommst jetzt so in dir, ja, den Druck und sagst, ey, ich will Jesus, ich merke, das ist die Wahrheit hier. Dann gebe ich dir jetzt die Möglichkeit. Ich bete jetzt ein Gebet und du kannst das Gebet mitbeten und so kannst du Jesus annehmen. Und dann gehörst du zu Jesus Christus im Moment. Dann kannst du in einer halben Stunde einen Herzinfarkt bekommen und sterben und du bist bei Jesus Christus, weil du ihn angenommen hast. Ich bete und du kannst dieses Gebet mitbeten. Herr Jesus, ich gebe dir jetzt mein ganzes Leben. Ich spüre, dass das, was hier weitergegeben wird, die Wahrheit ist. Vergib mir alle meine Sünden und ich danke dir, dass du mich annimmst, dass du mich liebst und ich gehe jetzt ab heute mit dir durch dieses Leben und danke dir, dass ich dein Kind bin. Amen. Und wenn du das gebetet hast, das machen Menschen nicht einfach so. Ich habe viele erlebt, die sagen, niemals würde ich sowas beten. Ich bestimme über mein Leben und. Wenn du das getan hast, dann hast du jetzt ewiges Leben. Und wichtig ist, dass du jetzt mit Jesus den Weg gehst, dass du betest, dass du Christen findest, die mit dir den Weg gehen und dass du lernst, ja, was in der Bibel steht und was es beinhaltet, mit Jesus weiter den Weg zu gehen. Und das ist einfach ein Gebetsanliegen und ich bete da auch für dich. Ihr Lieben, merkt ihr, wie konkret das ist? Das ist nicht irgendwie so eine theoretische Botschaft. Ja, hier geht es um ewiges Leben und ewige Hölle. Und jetzt schauen wir uns an, wenn du zu Jesus gehörst und es geht jetzt zu dem neuen Himmel und zur neuen Erde, was das beinhaltet. Ich lese Offenbarung 21, 1 bis 4. Ihr Lieben, das wird jetzt so schön. Das wird so gewaltig. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, sieh das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Hier steht, es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Jetzt gibt es Theologen, die sagen, die bestehende Erde wird Gott verändern und neu gestalten. Das wird er niemals tun, weil alles, was hier ist, da ist immer auch Sünde. Und deshalb muss die Erde verschwinden. Und dann gibt es eine vollkommen neue Erde und einen vollkommen neuen Himmel. Und wisst ihr was, ihr Lieben? Es wird nicht mehr so sein, wie wir es jetzt erleben, dass wir auf der Erde leben und da oben ist der Himmel. So wird es nicht mehr sein. Ich werde euch gleich biblisch aufzeigen, wie es sein wird. Und ich glaube, das wissen die wenigsten. Ich lese Jesaja 65, 17 und 18. Da hat Jesaja im Alten Testament schon die Vision bekommen mit dem neuen Himmel und neuer Erde und Gott hat es ihm offenbart. Jesaja 65, 17 und 18. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und jetzt hört, so dass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Also das, was wir jetzt hier erleben mit Himmel und Erde. In dem neuen Himmel, neuen Erde, wirst du an das hier alles überhaupt nicht mehr denken. Weil das alles vollkommen anders ist. Und wie das sein wird, kommen wir gleich zu. Sondern ihr sollt euch, und jetzt hör mal, ja, also es wird alles neu, und dann steht hier Vers 18, Jesaja 65, sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Also Gott sagt, was ich schaffen werde, freut euch, frohlockt über das, was ich tun werde. Und dann lese ich dazu Römer 8, 20 bis 23. Da steht, und jetzt hör mal, das, was neu wird, ja, nicht nur für uns Menschen, sondern für die ganze Schöpfung. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung, ihr Lieben, mitseufzt und mit in wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung eures Leibes. Sehnst du dich danach immer wieder mal, wenn es richtig schlimm wird? Oh Mann, ey, hol mich hier raus. Die Natur seufzt. Es ist alles so schlimm, was mit der Natur gemacht wird, oder? Es ist alles so schlimm, die Tiere seufzen, was hier alles abgeht, was hier ein Leid ist. Also die ganze Welt, die ganze Schöpfung steht hier, seufzt nach einem neuen Himmel und nach einer neuen Erde. Was sind das gewaltige Aussagen, ihr Lieben? Die Tier- und Pflanzenwelt seufzt nach einer Neugeburt. Und dann steht in Offenbarung 21,1. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und wisst ihr was? Das hat mich jahrelang geärgert. Weil ich das Meer liebe. Und ich war in Italien am Meer und ich war auf den Kanaren am Meer und ich liebe das Meer. Und jetzt soll es kein Wasser mehr geben, so habe ich das gesehen, ja. Also für mich war klar, okay, dann gibt's kein Meer mehr, dann gibt's auch kein Wasser mehr und ein Himmel ohne Wasser, also das finde ich schwierig. Und wisst ihr, und es gibt verschiedene Thesen, warum es das Meer nicht mehr gibt in der neuen Welt. Und eine These hat mir gut gefallen und das steht jetzt nicht in der Bibel, sondern das ist das, was ich jetzt weitergebe. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass es ja die Sintflut gab und dann war ja alles Wasser, ja? Und Gericht Gottes. Heute besteht die Erdoberfläche zu über 70% aus Wasser. Und ich glaube, dass eben durch dieses Gericht Gottes ja auch die Meere entstanden sind und Gott sagt, also in meiner neuen Himmel, neuen Erde, da wird es nichts mehr mit Gericht geben und sowas und dass es deshalb diese Meere nicht mehr gibt. Aber ihr Lieben, wenn man die Offenbarung liest, es gibt Wasser. Und wie? Und jetzt pass mal auf. Offenbarung 22, 1 bis 3. Und er zeigte mir einen reinen Strom, hörst du, Wasser. Oh, da geht mein Herz auf. Es gibt Wasser, es gibt einen Strom. Es wird Seen geben und so weiter, ja, meine tiefste Überzeugung. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Wisst ihr, was hier steht? Wir haben die Ewigkeit, wir werden leben von Ewigkeit zu Ewigkeit, aber es gibt trotzdem Zeiten. Ist euch das klar? Steht hier. Also es ist nicht immer irgendwie jetzt abstrakt, sondern hier steht ganz klar, ja, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Es wird trotzdem Zeiten geben, aber von Ewigkeit zu Ewigkeit. So, jetzt pass auf. Was das beinhaltet, dass wir eine neue Erde, einen neuen Himmel haben, und dann den Baum des Lebens haben, mit dem wir hier zusammen sind, ja, da müssen wir uns bewusst machen, was ist denn mit dem Baum des Lebens? Erinnert euch, Gott schuf das Paradies. Und da waren im Paradies ganz viele Bäume. Und dann gab es in der Mitte vom Paradies, gab es zwei Bäume. den Baum der Erkenntnis und den Baum des Lebens. Und Gott sagte, esst nicht von diesem Baum der Erkenntnis. Und Adam und Eva aßen. Und dann passierte Folgendes. 1. Mose 3, 22 bis 24. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb, hörst du das? Wichtig. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Also Gott sagt, ihr habt jetzt vom Baum der Erkenntnis gegessen, ja? Und ihr werdet nicht eine Frucht vom Baum des Lebens essen, weil dann werdet ihr ewig leben. Und deshalb, ja, hat Gott sie vertrieben, richtig, aus dem Paradies und hat ein Cherubim. Cherubim ist ein Riesenengel, hat vor den Garten, vor das Tor gestellt, mit einem Blitzenschwert, dass niemand mehr da reinkommt. Und hier, ihr Lieben, lesen wir in der Offenbarung, neuen Himmel, neuen Erde, der Baum des Lebens ist da, wir gehen ganz selbstverständlich da vorbei und essen Frucht vom Baum des Lebens. 100% Wiederherstellung. Das Paradies. Und es wird noch besser. Ihr Lieben, es wird noch besser, da ist jetzt dieser Strom, ja, wir haben Wasser, da ist der Baum des Lebens, ja, und wir dürfen davon essen, weil wir werden ewig leben. Es ist alles wiederhergestellt, ihr Lieben. Und das ist so wichtig zu sehen, aber jetzt wird so gewaltig, und jetzt kommt das, was wahrscheinlich wenige von euch wissen. Ich lese nochmal Offenbarung 21, 1 bis 3. Und jetzt werde ich euch sensibilisieren, was da steht. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, das himmlische wird es auch genannt, das himmlische Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, sehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er, Gott, wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Wisst ihr, was hier steht? Gott hat das himmlische Jerusalem im Himmel gebaut und er bringt vom Himmel her, bringt er das neue Jerusalem, was er gebaut hat, auf die neue Erde mit dem Himmel. Und somit vereinen sich die neue Erde und der Himmel. Und den Himmel gibt es nicht mehr, weil er der Himmel auf der Erde ist. Wisst ihr, was hier steht? Gott lebt jetzt mit seinen Kindern. Jesus Christus, Gott, Gottes Sohn und Mensch, wurde Mensch und er war greifbar. Stimmt's? Gott war immer im Hintergrund, weil er heilig ist. So heilig, kein Mensch darf ihn sehen, darf die Heiligkeit erleben, sonst stirbt er. Ich gebe euch eine Bibelstelle dazu weiter bei Mose. 2. Mose 33, 20 bis 22, da wird das deutlich. Und er, Gott, sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Hörst du das? Und das ist bis heute so. Doch sprach der Herr, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Also Gott sagt, Mose, du wirst das nicht überleben. Ich schütze dich mit meiner Hand und dann gehe ich mit meiner Heiligkeit rüber, sonst stirbst du, weil ich zu heilig bin. Und jetzt, das erste Mal, was auch nicht im tausendjährigen Reich passierte, sondern jetzt, wo der neue Himmel und neue Erde geschaffen wurde, jetzt kommt Gott und sagt, ihr Lieben, ihr findet mich nicht mehr da oben im Himmel, wie ihr das jetzt kennt, sondern ich komme mit dem Himmel und mit dem neuen Jerusalem auf die neue Erde. Und dann wird das passieren, was unfassbar ist, undenkbar ist. Sieh das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Der lebendige Gott wird mit uns, die wir seine Kinder sind, ewig zusammen wohnen, nicht mehr weg und zu heilig, weil wir einen neuen Körper haben, weil wir heilig sind durch das, was Jesus geschaffen hat und dass wir eben einen Körper haben und dass wir geschaffen wurden. Jetzt haben wir wieder Leib, Seele und Geist, aber mit Ewigkeitswert und keine Krankheit mehr und kein Leid mehr. Und so kann Gott jetzt mit uns Gemeinschaft haben und Gott wird persönlich mit Jesus Christus, der Heilige Geist, er wird mit uns zusammen leben und wir brauchen den Abstand zum Himmel nicht mehr, sondern das himmlische Jerusalem ist auf der Erde und da leben wir mit Gott. Amen. Unfassbar, oder? Ihr Lieben, alles Sünde ist weg. Satan wird nie wieder kommen. Es ist alles zu Ende. Ihr Lieben, das, was ich hier weitergebe, das ist nicht fiktiv irgendwie, sondern es ist ein wahr gewordenes Märchen, was wir erleben werden. Weißt du was? Hier, das, was ich jetzt erzähle, und dass wir bei der neuen Welt und der neuen Erde, neuen Himmel und neuen Erde, ja, und wie die Situation sich jetzt vereint, ja, und Gott bei uns lebt, das ist dein und mein wirkliches Zuhause. Das, wo du jetzt lebst, das ist nicht dein Zuhause. Sondern du bist geschaffen worden für genau das. Für den neuen Himmel, neuen Erde, für das neue Jerusalem. Und dass Gott und Jesus Christus, der Heilige Geist, die Dreieinigkeit Gottes, ja, auf ewig mit uns zusammenleben und Gott nicht mehr den Abstand hat, sondern er aus dem Himmel in die neue Welt kommt, in die neue Erde und wir Gemeinschaft auch mit Gott haben. Unglaublich. Stehe ich staunend davor, und das ist mal ein Abschluss von dieser Endzeitserie, oder? Also als ich das alles mir bewusst machte, was hier steht, ja, boah, Ich war richtig aufgeregt. Das Herz pummte, weil ich mir das alles so bewusst machte und ich das spürte, was Gott hier geschaffen hat. Und dass der heilige Gott, ja, der, wisst ihr, diese Heiligkeit wurde immer deutlich, ja. Hier steht, das Zelt Gottes, als Israel, ja, und wurde aus Ägypten befreit und ging durch die Wüste, dann hatten die immer ihre Stiftshütte, ihr Zelt dabei und haben das aufgebaut, ja. Und dann gab es da den Vorhof, dann gab es das Heiligtum und dann gab es das Allerheiligste. Im Vorhof konnten alle und konnten dann auch ihre Tiere schlachten, dann floss das Blut, symbolisch für die Sündenvergebung, ja, da konnten alle hin in den Vorhof. Dann kam das Heiligtum. Im Heiligtum durften nur die Priester sein. Und dann gab es das Allerheiligste. In dem Allerheiligsten, da durfte der Hohepriester nur einmal im Jahr rein. Und dann musste er Rituale durchführen, ja, so Waschungen und so weiter, was Gott vorgeschrieben hat. Und wenn er das nicht getan hat, ja, dann ging er in das Allerheiligste und starb. Weil Gott heilig ist. Aber Gott war nicht direkt in diesem Allerheiligsten, sondern schon mit seiner Heiligkeit, ja. Wisst ihr, auf der neuen Erde, auf der neuen Welt, neuen Himmel, können wir zu Gott kommen. Wir sterben nicht. Er liebt uns. Wir sind total wiederhergestellt. Du und ich, so wie wir sind, dürfen wir all das erleben. Nicht durch Leistung, nur durch eins. Durch das Erlösungswerk von Jesus Christus. Ihr Lieben, ich bete abschließend um den Segen unseres Herrn. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Und der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gib und erhalte uns seinen tiefen Frieden. Amen. Und ich wünsche allen, die die Predigt hören, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und Jesus Christus annehmen als ihren Herrn und Heiland, mit ihm durchs Leben gehen und dann irgendwann genau das erleben, was Gottes Wort heute weitergegeben hat. Alles Liebe, euer Männer.